Ich freue mich sehr, dass ihr erschienen seid. So lasst uns nun beten. Jesus, wir haben das so schwer, uns von dem allen, was uns bewegt und von dem, was uns umgibt und all die Dinge der Welt, die auf uns einströmen, all die Reize, all die Informationen, all das abzuschütteln und mit dem Herzen zu sehen. Wir brauchen dazu deinen Heiligen Geist, wunderbarer Gott, dass du uns die Schönheit Jesu zeigst, dass du uns faszinierst mit dem, was wir anschauen aus dem Wort Gottes, dass du unsere Herzen in Brand setzt, so wie die Emmaus-Jünger gebrannt haben innerlich, weil Jesus mit ihnen war, weil Jesus mit ihnen gesprochen hat. Also, weil Jesus mit ihnen über sich selbst gesprochen hat. Und Herr, so bitten wir dich, dass du durch den Heiligen Geist heute mit uns sprichst über dich selbst. Dass auch unsere Herzen brennen, dass auch wir leidenschaftlich sind, dass auch wir, wenn wir dich erkennen, wenn wir diese Offenbarung erhalten, dass wir zurücklaufen nach Jerusalem. Zurück an den Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen, zurück an den Ort des Kreuzes, zurück zum leeren Grab, zurück zur Gemeinschaft der Heiligen, wo wir diese Liebe dir diese Liebe, die wir für dich empfinden, wo wir die teilen, und lass uns so eine Gemeinschaft sein und lass uns heute dahin wachsen, dass unsere Liebe zu dir noch brennender, noch heißer, noch leidenschaftlicher wird. Und Vater, wenn wir am Einfrieren sind und uns so gleichgültig dir gegenüber verhalten, Herr, dann weck uns heute auf. Weck uns heute auf mit deinem Feuer und send uns Erweckung, indem du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst. Und der Erkenntnis deiner selbst, dass wir dich erkennen. Halleluja. Hilf uns dabei, wunderbarer Jesus. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir sind immer noch in dem Abschnitt, den wir letzte Woche angefangen haben. Und den, also vor 4 Wochen angefangen haben, nicht letzte Woche, aber das letzte Mal. Und wir werden heute damit auch nicht fertig werden. Und wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass es hier wie ein Schema abläuft, was vielleicht nicht bewusst von Johannes gewählt war, aber was der Heilige Geist uns aufzeigt, dass wenn wir Jesus kennenlernen wollen, wenn wir ihn mehr lieben wollen, dass es da 3 Dinge braucht. Und das haben wir in den ersten 3 Versen gefunden, Vers 10 bis 13, und zwar die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dann braucht es ein Umwenden, eine Entscheidung von uns und drittens ein Ausgerichtetsein auf das Wort Gottes, auf das, was Gott sagt, um Jesus kennenzulernen. Und dann haben wir im zweiten Punkt die Anzeichen des verherrlichten Christus angeguckt. Und zwar war das die Stimme wie eine Posaune. Er wandelt mitten unter den Leuchtern. Er ist der Sohn des Menschen. Sein Gewand ist bis zu den Füßen gewandt, das priesterliche Gewand. Das Gewand reicht bis zu den Füßen und es ist das priesterliche Gewand. Er ist umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist das Brustschild des hohen Priesters. Sein Kopf und seine Haare sind weiß wie Schnee. Und dann sind wir stehen geblieben bei, seine Augen sind wie Feuerflammen. Und da machen wir heute weiter. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Eine der allerersten Beschreibungen, die uns Gott von sich selber gibt, im 2. Buch Mose, ist, dass er ein verzehrendes Feuer ist. 5. Buch Mose, Entschuldigung. habe die Predigt für Sonntag vorbereitet und da bin ich auch über diese Verse gestolpert. Er sagt, ich bin ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. So, und allein, dass es so etwas wie Feuer gibt und lässt darauf Rückschlüsse ziehen, dass es was mit unserem Schöpfer zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr am Lagerfeuer sitzt. Und, also ich könnte ja da lange sitzen, wenn da nicht die Kinder wären, die ins Bett müssen. Und mir einfach nur das Feuer angucken. Einmal ist meine Fußsohle geschmolzen, weil ich so lange vor dem Feuer saß, dass mir die Fußsohle durchschmolzen ist und ich neue Schuhe brauchte. Und Feuer hat was Faszinierendes. Es ist auf der einen Seite, das wissen wir alle, spendet Wärme und setzt Energie frei. Und auf der anderen Seite ist es eine extrem gefährliche Sache. Wir kennen alle den Trubbelpeter, der Junge, der da mit den Streichhölzern spielt. Es gibt heutzutage auch eine entschärfte Version von dem Buch. Kann sein, dass es ein Mädchen war, die hat so einen komischen Matrosenanzug, hat die an. Ach ja, die mit den Zöpfen war das. Genau, die spielt, die Mama sagt, dass sie bitte doch nicht mit den Streichhölzern spielen, sondern sie macht es doch und am Ende ist nur noch ein Häufchen Asche von ihr übrig. Ist etwas drastisch, aber gut, die Geschichte finde ich jetzt gar nicht so schlecht für Kinder. Feuer kann etwas Zerstörerisches sein, etwas, was etwas, was auf den Grund und Boden vernichtet. Wir heutzutage, wir kennen diesen Schrecken des Feuers gar nicht mehr so sehr. Aber wenn im Mittelalter oder auch schon bis in die Industrialisierung, also bis vor 150 Jahren, wenn da ein Feuer in einer Stadt ausgebrannt ist, dann musste jeder raus aus dem Haus und da wurde eine Eimerkette vom See oder vom Fluss bis zum Brandherd gebildet. Und weil sie wussten, wenn wir das Feuer nicht unter Kontrolle kriegen, unsere ganze Stadt ist zerstört. Dieses Feuer frisst alles und nichts ist vor ihm sicher. Und jetzt lesen wir hier in Offenbarung 1, Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Elberfelder, hast du Elberfelder, Julia?
Ja.
Steht da steht wie Feuerflammen, oder?
Ja.
Steht auch wie eine Feuerflamme? Okay, gut, dann habe ich mich getäuscht. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Das ist für mich das Faszinierendste an dieser ganzen Beschreibung von Christus, dass die Augen Jesu ein Brennen, ein Feuer zeigen. Und das hat so viel zu uns zu bedeuten, dass es oder für uns zu bedeuten, es kann so viel uns über ihn offenbaren als Person, dass wir auf keinen Fall da irgendwie schnell dran vorbeilesen sollten und wir einen Bibelleseplan schaffen, sondern es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Deswegen machen wir das ja hier und darüber nachdenken, warum seine Augen wie Feuerflammen sind. Was das für uns bedeutet, was das für die Welt bedeutet. Es hat einen Grund, weshalb er sich genauso offenbart hat. In Lukas Kapitel 11, Vers 34, lesen wir eine Stelle, die eigentlich mit was ganz anderem zu tun hat. Da heißt es, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nur dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Wenn das Auge Licht oder hell ist, was das bedeutet, können wir andermal drüber sprechen, dann ist dein ganzer Leib, dein ganzer Körper von Licht erfüllt. Wenn dein Auge dunkel oder böse ist, dann ist dein ganzer Leib von Dunkelheit und Finsternis erfüllt. Dein ganzer Körper. Also sprich dein ganzes Herz. Und wir schauen in die Augen Jesu und sehen ein Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jesus ist inwendig erfüllt mit Feuer. Sein Herz brennt. In ihm ist eine ewige Glut. Diese Wortgruppe ewige Glut habe ich mir auch nicht ausgedacht. Es gibt mehrere, zwei, drei Stellen im Alten Testament, wo die Propheten sich fragen, wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? In Jesaja gibt es eine Schriftstelle, die habe ich mir nicht notiert, aber die kann ich euch zitieren. Da heißt es, Zittern hat die Gottlosen gepackt. Schrecken hat die Sünder erfasst. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Die Offenbarung Gottes ist eine Offenbarung von Feuer. Und deswegen ist es das Schlimmste, wenn wir uns darüber lustig machen oder wenn das Feuer Gottes zu einem charismatischen Klischee verkommt, wo wir, gut, das ist bei uns ja nicht so, und wenn du es nicht so kennst, dann soll der Herr dich segnen. Aber dass bei Handauflegung mal schnell so husch, husch, feier, feier, feier gesagt wird, das kann gut sein, wenn es eine Bedeutung hat, wenn es gefüllt ist. Wenn sowohl der, der segnet, als auch der, der empfängt, weiß, was damit gemeint ist. Aber wie oft habe auch ich mich in meinen frühen Christenjahren mich so drüber lustig gemacht, feier, feier, und dann sind wir zum Spaß umgefallen und fanden das super lustig. Was ich auch jetzt noch lustig finde, aber die Worte, die wir in den Mund nehmen, ich kann das jetzt nicht mehr so machen oder nicht mehr so salopp wie früher, weil ich weiß, dass mein Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass er, dass mit seinem Feuer nicht zu spaßen ist, genauso wie mit natürlichem Feuer nicht zu spaßen ist. Nadab und Abihu waren die jüngeren Söhne von Aaron. Und sie haben fremdes Feuer geopfert auf dem Altar, was sie nicht sollten, was nicht das Gebot des Herrn war. Sie wollten es nur ihrem Vater nachmachen. Und in eigener Initiative haben sie das getan. Und dann heißt es, es ging Feuer vom Altar aus und verzehrte sie. Feuer Gottes. Lass uns mal Hesekiel Kapitel 1 aufschlagen. Eine Schriftstelle, die faszinierend ist und die uns tiefe, herrliche Einblicke in den Thronsaal Gottes gibt, die auch unverzichtbar ist, wenn wir uns dann das vierte Kapitel von der Offenbarung angucken, das vierte und das fünfte Kapitel, wo es eben um diesen Thronsaal geht. Und wir lesen Vers 26 bis 28, und oberhalb der Himmelsausdehnung, da war also eine Vision, der Himmel hat sich, die Dimension, unsere Dimension hat sich geöffnet und da ist wie ein Fenster in eine andere Dimension entstanden. Und das ist diese Himmelsausdehnung, von der er spricht. Die über ihren Häuptern war das Gebilde eines Thrones anzusehen, wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen, wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum. Von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Das klingt doch alles ganz ähnlich wie das, was wir vorhin gelesen haben. Auch hier schließt dieses Kapitel mit einem, der redet. Johannes wandte sich um die Stimme zu sehen, die mit ihm redete. Hi. Und inmitten dieser Offenbarung, inmitten des Thrones, ist ein Mensch, da ist ein Mensch auf dem Thron Gottes. Und dieser Mensch, und das ist Jesus, Überraschung, hat inwendig und auswendig Feuer. Das Feuer geht durch ihn durch, kommt aus ihm raus, geht in ihn rein. Er besteht förmlich aus Feuer. Er ist Feuer. Jetzt sind wir gerade bei Hesekiel, Kapitel 1, Vers 26 bis 28. Er ist. Steht was bei dir nicht, wie es bei mir steht?
Bei mir steht, dass, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Kreuzer hat, das ist die Elbenfelder.
Ja, ich habe die Elbenfelder nicht gelesen.
Ja,
dem, und wir nehmen jetzt einfach mal meins.
Nee, das ist richtig, aber das ist irgendwie so ganz anders, finde ich.
So, er ist durchdrungen von Feuer. Und dieses Feuer hat seine Quelle in Gott selbst. Und dass er ein wie der Dornenbusch ist, er brennt, aber er verbrennt nicht, zeigt, dass wir es hier mit Gott zu tun haben. Dass in den Augen Jesu eine Feuerflamme ist, zeigt, dass wir es mit den ewigen Gluten, mit dem ewigen Feuer, mit Gott selbst zu tun haben. Daniel Kapitel 7. In diesem Kapitel hat Daniel eine Vision und er sieht auch hier wieder einen Thron. Und dann heißt es, und dieser Thron ist auch wieder auf Rädern, genau wie in Hesekiel. Und in Vers 10 heißt es, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht, also es ist eine Vision vom Gericht, das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Vom Thron Gottes, von Gott selbst, in Gott selbst, geht ein Feuerstrom aus. Wir werden dann noch gucken, was das für Feuer ist. Aber dieses Feuer, was in dem Herzen Jesu brennt, hat seinen Ursprung in Gott selbst. Gott ist Feuer. Er ist die Quelle eines Übernatürlichen, eines Feuers. Und unser Feuer ist dem ja nur nachempfunden. Gott hat sich nicht gedacht, ich mache jetzt mal was wie Feuer. Er hat gesagt, nein, wie bin ich? Ach so, okay, sowas will ich auch machen. Ich erschaffe Feuer. So, das ist ein übernatürliches Feuer. Und wenn du mal ganz intensive Begegnungen hattest mit Jesus, ohne dass dir ein vollmächtiger amerikanischer Prediger sagt, this is the fire of God, merkst du, wenn das Feuer Gottes dich berührt. Mit all seinen herrlichen und schrecklichen Auswirkungen. So, was ist das für ein Feuer? Lass uns mal das Hohelied aufschlagen. Ich muss ein bisschen schneller machen, sonst predige ich die ganze Zeit über das Feuer. Hohelied, wo steckst du? Vor oder nach dem Psalm?
Immer nach. Psalm, Sprüche, Predigt.
Dankeschön. Zum Glück gibt es hier welche mit Griffregister. Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Auch hier eine Vision von Jesus, eine ganz andere, aber es ist die Vision des gleichen Gottes. Hohelied Kapitel 8. Da sagt der Bräutigam zu seiner Braut, wir wissen ja, das ist ein Wechselgesang zwischen Braut und Bräutigam, zwischendurch kommen noch mal ein paar andere mit rein und geben noch ihren Gesang dazu. Und der Bräutigam sagt hier, setze mich zur Braut, setze mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Das Feuer Gottes, die Flamme Jahwes, ist Liebe. Früher dachte ich immer zuerst, das sind die Gerichtsaugen. Jesus guckt dich an und er durchleuchtet dich und alles brennt von dir weg. Das Feuer bedeutet auch Gericht. Darüber reden wir auch noch gleich. Aber zuallererst sind es Augen der hingegebenen Liebe. Nicht eine sentimentale, menschliche Liebe, die, ja, wo wir, Felix und ich, wir haben uns immer einen Spaß gemacht, Thomas zu zitieren, der gesagt hat, ja, du hast geliebt, deshalb hast du geheiratet und jetzt hast du geheiratet und deshalb liebst du. Und dann habe ich gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir lieben, weil wir geheiratet haben. Wir haben uns äußerst amüsiert darüber. Aber ich sehe natürlich die Wahrheit im Spruch. Aber wenn deine Beziehung natürlich nur noch eine pflichtbewusstes Erfüllen deiner Liebespflicht ist, dann ist irgendwas verkehrt gelaufen und du brauchst einen Seelsorger. Wo war ich jetzt? Hoher Kapitel 8. Es ist keine menschliche Liebe, keine Flamme, die kurz aufflammt, kein Feuerwerk, was wir Silvester uns eine Stunde angucken oder zu irgendeiner Silberhochzeit, was wir 20 Minuten, wenn es teuer war, 5 Minuten, wenn es das günstigere war, uns angucken und bei jedem Schuss, nein, es ist eine ewige Glut, ein ewiges Feuer, was seinen Ursprung in Gott selbst hat und alles, was seinen Ursprung in Gott hat, ist ewig. Alles, was er selber ist, ist ewig. Deswegen sind wir ewige Wesen, weil er uns als Einziges seinen Lebensodem hineingegeben hat, lebendigen Geist. Deswegen sind wir ewig, egal was wir dagegen, wenn wir geschaffene Menschen sind, sind wir ewige Menschen. Das Tier ist nicht ewig, Hunde sind nicht im Himmel, sorry, für alle die sich das gewünscht haben. Ich würde mich auch sehr über meine Cassie im Himmel freuen, aber da werde ich sie nicht treffen, die ist zu Staub verfallen. War ein schöner Hund, ja. Wir sind die ewigen Wesen. Und seine Liebe ist kein kurzer Schreckschuss, sondern ein ewiges Feuer, das brennt und brennt und brennt. Und was heute noch genauso brennen wird wie in 10.000 Jahren. Eine Flamme Jahres. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir uns in diese Augen versenken. Dass wir diesen Blick vor uns haben. Es gibt ganz erstaunliche Geschichten in den Evangelien. Als Petrus, so Details, auf die du später erst kommst, als Petrus gerade eben dabei war, das dritte Mal Jesus zu verleugnen, vor dem Haus des Hohenpriesters. Und er sagt, hat sich selbst verflucht und hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und der Hahn krähte. Und auf einmal, da standen ja aber alles voller Menschen, auf einmal bildet sich ein, wie ganz von alleine, ein Korridor zwischen all den Menschen hindurch, hin zu Jesus. Und da heißt es im Lukas-Evangelium, und Jesus blickte Petrus in die Augen. Da war ein kurzer Blickkontakt. Und er hat das Herz von Petrus gebrochen. Und er ging fort und weinte bitterlich, heißt es. Wir brauchen den Blickkontakt mit den Feueraugen. Wir brauchen das immer wieder, dass wir ihn suchen, dass wir diese Begegnung mit ihm und seiner Liebe, mit dieses Erfülltsein und diese Gewissheit seiner Liebe, wir brauchen das immer wieder. Besonders, wenn wir so Aktionen machen, wie wir es jetzt, ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit, egal. Wenn wir so Aktionen machen, wie Mama Dietrichplatz, du brauchst die Begegnung mit den Liebesaugen. Wenn du gehasst wirst, wenn du abgelehnt wirst, wenn du verachtet wirst, wenn du ausgelacht wirst, wenn sich Leute über dich lustig machen, weil du dir an Jesus glaubst. Du musst diese Gewissheit haben, du musst diesen Blick in dich hineingebrannt haben, dass du den immer wieder abrufen kannst. Ach ja, er schaut mich an mit Liebesaugen. Und dann die nächste Stufe ist, dass wenn du davon überzeugt bist, wenn du die Liebe Gottes empfängst, bleibt sie ja nicht bei dir, sie geht durch deine Augen durch. Du bekommst Feueraugen. Und du siehst Menschen an mit Blicken der Liebe. Wie viele Männer sind gebunden, weil sie nicht eine hübsche Frau, eine schöne Frau angucken können, ohne unreine Gedanken zu haben. Das Problem ist, sie haben die Feueraugen nicht gesehen. Und wenn du die Feueraugen siehst und alles, was damit einhergeht, das Gericht über deine eigene Sünde, deine Herzenshärtigkeit, die sich schmilzt und das Verbrennen deiner eigenen Boshaftigkeit, deiner eigenen bösen Gedanken, diese Heiligung, das die Läuterung, dieses läuternde Feuer, wenn du das aufnimmst, dieses Feuer des Herrn, dann kannst du jedem mit Liebe begegnen. So Whitfield oder Wesley, Wesley war es nicht, aber Whitfield oder Spurgeon oder irgendwer, kam eine Prostituierte, eine Hure und wollte ihnen anwerben als Kunden mit allen Reizen und Tricks und Kniffen, die Frauen sich vorstellen können. Das sind eine ganze Menge. Und es dauert ja auch nicht lange, bis Männer sich da bezürzen lassen, beziehungsweise irgendwann drauf eingehen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat angefangen zu weinen, weil er diese Frau geliebt hat. So, wir brauchen diese Erfüllung mit der Liebe Gottes. Nicht in irgendwie einem weltfremden, ich bin auf der Wolke 7 und alle denken, was hat der denn jetzt für einen Knall? So frisch verliebt. Ja? Alle Menschen, die frisch verliebt sind, die denken alle, boah, geh aus den Augen, du merkst ja ultra. Sondern eine gereifte Liebe, eine etwas, was in uns zur ganz festen Gewissheit ist. Was besonders zum Vorschein kommt, wenn die Umstände widrig werden. Auf Wolke 7 ist es super einfach, Jesus nachzufolgen. Aber wenn auf einmal die Umstände hart werden, schlimm werden, er dich durch Sachen hindurchgehen lässt, die du nicht geplant hast, die du nicht gewollt hast, die aber er gewollt hat. Wenn du auf einmal in das Schussfeld des Feindes gerätst, dann brauchen wir das, dass wir uns immer wieder zurückziehen. Der Ort dieser Begegnung ist nicht der Toronto-Gottesdienst oder was auch immer, gerade für eine neue Welle oder Awakening Europe oder dieser ganze Unsinn, sondern der Ort der Begegnung ist das stille Kämmerlein. Natürlich Gottesdienste, ich bin der Letzte, der gegen Gottesdienste ist. Wisst ihr ja alle. Und die sind wichtig, die Versammlung des Herrn, aber wir brauchen dieses Gefülltsein, brauchen wir im stillen Kämmerlein. So, wir machen jetzt weiter. Die Schriftstelle, von der ich vorhin schon gesprochen habe, 5. Mose 4, lass mich das schnell aufschlagen, zeigt uns, was für eine Natur dieses Feuer hat. 5. Mose 4, Vers 24, da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Ein eifersüchtiger Gott. Seine Eifersucht ist ein Feuer. Und das ist ja nichts anderes als seine Liebe. Ich werde am Sonntag dann noch mehr drüber predigen, deswegen machen wir weiter. Sein Feuer, jetzt, ich überspringe jetzt ein paar Sachen, Malachi 3, Vers 2, brauchen wir nicht aufschlagen. Da heißt es, dass wenn Jesus kommt zu seinem Tempel, das heißt zu seiner Gemeinde, wird sein Kommen sein, wie das Laugensalz von Wäschern und wie Waschmittel, Persil, und wie das Feuer eines Schmelzers. Und er wird sich setzen und die Söhne Levi schmelzen, um sie zu läutern und zu reinigen, dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dieses Feuer der Liebe heiligt und reinigt uns. Und deswegen weiß ich immer, daran kann man am besten erkennen, ob der da vorne an der ganzen und der Vaterliebe Gottes redet, ob der die echte Liebe Gottes meint oder nicht. Wie steht diese Liebe zu meiner Sünde? Wie steht sie zu meinem bösen Herzen? Sagt sie, ach, ist doch nicht so wichtig, ich hab dich lieb, ich knurre dich bis zum Umfallen. Mach dir keine Gedanken über dieses ganze Schlimme, überhaupt nicht. Das Feuer der Liebe Gottes entfernt alles oder sehnt sich danach, dass jedes Hindernis, was sich sehnt sich, es verbrennt alles, es geht nicht anders. Wenn wir dazu nicht Ja sagen, dann verschwindet es. Das Feuer Gottes, das Feuer der Liebe Gottes verbrennt alles, was der Liebe im Weg steht. Ist das nicht schön? Das ist dasselbe Feuer, was uns so eine Wertschätzung und so eine Befriedigung und so eine Herrlichkeit gibt. uns gleichzeitig reinigt in unserem Herzen. Weil das, was den Geboten Gottes entgegensteht, ist das, was Liebe entgegensteht. Heiligung, Befreiung und Heilung kannst du eigentlich auf einen Satz reduzieren. Gott entfernt das, was Liebe entgegensteht. Halleluja. So, wir brauchen also nicht denken, dass sich das immer irgendwie knuddelig schön anfühlt. Ja, als da mein Schuh geschmolzen ist vor dem Feuer, da dachte ich, ach, das ist aber, also erst dachte ich, das ist aber schön warm, warum wird das so weich? Und auf einmal war mein Fuß draußen. Und ich wusste, oh, okay, das ist aber nicht so schön. Aber, also, das ist natürlich ein beknacktes Bild jetzt, um das zu erklären. Aber das Feuer tut auch weh, es ist auch heiß, man kann sich verbrennen. Und es tut auch weh, wenn diese Glut an einen rankommt. Aber manchmal ist es notwendig. Ich habe diesen coolen Film geguckt mit Leonardo DiCaprio, The Revenant, wo der da von diesen Bären angegriffen wird und dann in der Wildnis zurückgelassen wird. Und da hat er ein bisschen Schwarzpulver und hat eine ganz schwere Wunde, die er nicht nähen kann. Und da schüttet er sich Schwarzpulver rein und macht dann ein Feuer und damit es das quasi wie zuätzt durch diese Hitze, durch das Feuer. Und das ist heilsam, das Blut dringt nicht mehr raus, sondern es ist heilsam für ihn, aber es tut weh. So und so ähnlich ist das Feuer Gottes. Es ist ein cooler Film, wenn ihr starke Nerven habt, könnt ihr euch den angucken. Und dann das Feuer Gottes, das Feuer der Liebe ist auch ein Feuer des Gerichts. Denkt, das kann nicht zusammengehen, das funktioniert nicht. Entweder ist es Liebe oder ist es Gericht. Und noch hier, die Schriftstelle ist 2. Korinther 3, Vers 12 und 13. Das ist 1. Korinther, Entschuldigung. Ich habe es falsch annotiert. 1. Korinther. Zum Glück weiß ich das. 1. Korinther 3, Vers 12 und 13. Und auch hier ist dieses Gericht ein Gericht, was alles entfernt, was Liebe entgegensteht. Die zeitlichen Gerichte, die uns Gott schenkt, die wehtun und schmerzhaft sind, sind etwas Gutes. Denn lieber zeitliche Gerichte im Hier und Jetzt als ewiges Gericht im Jenseits. Okay, ihr seht, ihr könnt die Bibelstellen gerne, wenn ihr die Zeit findet, wenn ihr euch die Zeit nehmt, richtig formuliert, dann könnt ihr die nochmal nehmen und da intensiv nochmal drauf rumkauen, die euch nochmal angucken und vor allen Dingen, bitte, nehmt sie doch mit ins Gebet. Nehmt sie mit ins Gebet. Sagt einfach mal morgen, morgen ist Erweckungsgebet, aber übermorgen, stellt euch den Wecker 10 Minuten eher, nehmt euch diese Schriftstelle und dann sagst du, heute will ich 3 von diesen Schriftstellen 3 Minuten beten. Mit Gott ins Gespräch kommen über diese Schriftstellen. Dank, Lobpreis, bitte. Jesus, ich danke dir, dass du Feueraugen hast. Ich preise dich dafür, dass du brennst. Ich bitte dich, dass ich deine Feueraugen sehe. Glaub mir, damit kannst du 3 Minuten füllen. So einfach, dass es jeder machen kann. Aber so einfach, dass es kaum jemand macht. 2.8. Ah, man sieht das Bild schon. Das sollte eigentlich so cool rein erscheinen, aber okay. Nee, ist okay. Seine Füße, Vers 15. Ach, ich bin noch in der 5. Mose. Offenbarung 1, Vers 15. Und seine Füße wie schimmerndes Erz oder glänzendes Erz, als glühten sie im Ofen. Kann man hier ein bisschen schlecht sehen. Ich kann ja mal hier mit meinem Computer zu euch kommen. So sieht das quasi aus. So, dann habt ihr das alle mal gesehen. Macht man das noch im Unterricht heutzutage so?
Ja.
Gibt es öffentliche Schulen mit guter Technik?
Ja.
Okay. Wie? Das ist ein. Derjenige, der Autokorrektur erfunden hat, ist jetzt gestorben. Rest a wrong in peace. Okay. Er hat Füße wie glänzendes Erz, als glühten sie im Ofen. Wenn man. Also, das Bild, was hier verwendet wird, oder also. Seine Füße sind ja nicht wirklich aus glänzendem Erz. Die sehen nur so aus, als wären sie glänzendes Erz und als glühten sie im Ofen. Alles das, was Johannes sieht, kann er nur menschlich beschreiben, mit menschlichen Worten. Deswegen sagt er, sein Haar ist weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Er hat ja kein Haar aus Wolle. Aber er versucht ansatzweise, das, was er sieht, in Worte zu fassen. Und deswegen ist die Offenbarung so ein herrliches Buch. Und wenn wir es dann kombinieren mit all den Dingen, die wir in den Propheten haben, dann ergibt sich ein viel größeres, ein viel herrlicheres, ein viel tieferes Bild von Jesus Christus. So seine, er hat Füße wie glänzendes Erz, als glühten sie im Ofen. Wenn dieses Eisenerz für die Metallverarbeitung benutzt wurde, da wurde das in den Ofen geschmissen und dann 1000 Grad oder was erhitzt. Und dann fängt es an zu glühen und die Luftblasen in dem Metall und der Dreck da drin gehen da raus. Und wenn man ein Schwert schmieden will und da sind halt lauter Luftblasen drin, dann brauchst du noch einmal dranhauen im Kampf und schon ist es kaputt. Das heißt, es muss wirklich extrem heiß sein, wenn es bearbeitet wird, dass eben wirklich da alles rauskommt. So ähnlich habe ich das zumindest verstanden. Es symbolisiert Härte und Stabilität. Wenn man auf den Füßen sicher steht, kann man nicht so schnell umgeschmissen werden. Steht Hesekiel, mal gucken, ob das stimmt. Hesekiel 1, Vers 7. Ja. Ihre Füße, das sind diese ewigen Wesen. Er beschreibt ja diese Engelswesen in diesem Tempelraum, in diesem Thronsaal. Ihre Füße standen gerade und ihre Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes und sie funkelten wie der Schimmer von blankem Erz. Also die haben irgendwie dieselben Füße im Himmel. Sie sind unverrückbar, sie stehen fest. Jesus kann sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Niemand kann ihn von seinem Thron stürzen. Niemand kann ihn aufhalten bei dem, was er versucht, was er vorhat. Er setzt um, was er vorhat und er ist felsenfest entschlossen. Und niemand kann ihn aufhalten. Niemand. Im Psalm 110, Vers 1 heißt es, dass ein Dialog zwischen dem Vater und dem Sohn. Und der Vater sagt, ich lege meinem Sohn alle seine Feinde hin, als Schemel für seine Füße, als kleinen Hocker für seine Füße. Alle Feinde Christi werden eines Tages zu seinen Füßen hingelegt werden. Im 1. Korinther 15 wird das dann auch zitiert und ganz klar auf Jesus hin bewiesen. Und da heißt es dann, der letzte Feind, der zu diesem Fußschemel hinzugefügt wird, ist der Tod. Lukas 10, Vers 19. Ich rate jetzt einfach mal durch, wenn ihr da Interesse habt, weil sonst kommen wir echt nie weiter. Lukas 10, Vers 15, Vers 19 sagt uns Jesus, dass er uns Autorität geben wird, seinen Jüngern Autorität geben wird, dass sie auf Schlangen und Skorpione treten. diese Füße der Stabilität symbolisieren, also diese Füße, die glühendes Erz, als glühten sie im Ofen, symbolisieren eine Autorität. Damals war das extrem gefährlich, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Die hatten ja nicht so Boots an. Julia hat so schöne Wanderschuhe an. Sind das Wanderschuhe oder Winterschuhe? Ja, genau. Mit denen kann sie natürlich auf Schlangen und Skorpione treten, das wäre kein Problem. Aber damals im Orient, im Altertum, im Nahen Osten, da hatten sie ja nur Sandalen an oder sind barfuß gegangen. Und wenn du da das Pech hattest und du trittst auf einen Skorpion, dann kann es sein, du stirbst. Einfach weil du nicht aufgepasst hast. Und Jesus sagt, ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und das ist eine Autorität, die Jesus selber hat, die er uns verleiht. Er hat die Autorität, mit seinen Eisenfüßen auf den Feind zu treten. Halleluja. Wenn du Eisenfüße hast, dann kann die Schlange beißen, wie sie will, der Skorpion stechen, solange er will, aber es wird keinen Effekt haben. Diese Füße symbolisieren Autorität. Und dann eine herrliche Schriftstelle, die lasse ich mir jetzt nicht nehmen, Josua Kapitel 10, da habe ich auch vor Jahren mal oben im Wohnzimmer drüber gepredigt. Jana und Thomas waren dabei. Josua Kapitel 10, Vers 24 bis 26. Als sie aber diese Könige zu Josua herausgeführt hatten, da waren also Könige, die Könige von Kanaan hatten sich versteckt in einer Höhle, weil sie gesehen haben, unsere Zeit geht zu Ende, die Schlacht ist bald vorüber, kommen wir verstecken uns, vielleicht entdecken sie uns nicht. Und dann haben sie die Höhle zugemacht mit einem riesen Stein, sodass sie nicht mehr rauskamen. Und dann haben sie sie herzugeführt. Als sie aber diese Könige zu Josua herausgeführt hatten, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolkes, die mit ihm gezogen waren. Kommt herzu, also alle seine Obersten, alle die was zu sagen hatten in der Armee, sagt er, kommt her und setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen herzu und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Halleluja. Das Bild für ultimativen Triumph und Sieg. Die absolute Demütigung des Feindes. Das, was sonst auf dem Boden ist, ist jetzt auf deinem Nacken. Auf dem, was dein Leben ist. Ja? Wenn du deinen Nacken verlierst, hast du ein Problem. Deinen Arm kannst du verlieren, deine Beine vielleicht auch, da lebst du noch. Aber wenn dein Nacken durch ist, dann ist Schluss. Und Josua sagt, setzt eure Füße auf den Nacken dieser Könige. Das sind die Obersten dieses Landes und ihr setzt eure Füße auf ihre Nacken. Halleluja. Da sprach Josua zu ihnen. Also die legen alle ihre Füße da drauf und die sind noch nicht tot. Die leben alle noch. Werden ultra gedemütigt und die Obersten des Kriegsvolkes kriegen geschwellte Brüste und wissen, wir sind diejenigen, die hier triumphiert haben. Und dann sagt Josua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Seid stark und mutig. Denn so wird der Herr in allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Und danach schlug sie Josua und tötete sie und hängte sie an 5 Holzstämmen. Und sie hingen an dem Holzstämmen bis zum Abend. Halleluja. Das sind die Füße Jesu. Absolute Autorität. Wenn wir Offenbarung darüber bekommen, wie rigoros, wie groß der Sieg Jesu Christi ist über die Macht des Feindes. Wir wissen davon gar nichts. Vielleicht wissen wir es in Theorien, ich weiß es in Bibelversen. Ihr habt es vielleicht mal in einem schlauen Buch gelesen. Oder vielleicht wisst ihr es auch in Bibelversen, Entschuldigung. So war das jetzt nicht gemeint. Aber oder in irgendeiner Predigt, ja, der Sieg Jesu ist ja schon da und eigentlich ist ja und so weiter. Aber so richtig glauben, so richtig angekommen ist es nicht. Wenn wir seine Füße sehen, wenn wir das erkennen, dass seine Füße auf dem Nacken des Feindes stehen und dass kein Teufel dieser Welt ihm etwas anhaben kann. Und dann dreht er sich zu uns und sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir sind in ihm geborgen. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist eine Herzenshaltung, die Märtyrer hervorbringt. Ja.
Mir kam gerade die Stelle dazu aus der Gewahrung Gottes. Da steht, und du schon an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Lässt sich das abnicken?
Also ich kann es nicht verknüpfen. Wenn du das verknüpfen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Also ich hab da nicht so den Zusammenhang gesehen. Und ja, genau. Also für mich war das jetzt eher diese Autorität. Und genau. Aber das ist auch ist eine andere Bedeutung in der Schrift für Füße. Wie herrlich, wie schön sind die Füße derer, die der Freudenboten die gute Botschaft verkündigen.
Ja.
Und das ist dann eher damit zusammenzubringen. Aber das sind ja keine Füße der Freudenboten, sondern es sind Füße, die stampfen.
Ja.
Genau. Okay. Gucken wir, wie gut wir noch schaffen. Das ist ein kurzer Punkt. Seine Stimme, gleich rauschend im Wasser. Seine Stimme hört sich an wie viele rauschende Wasser. Ich weiß nicht, ob du schon mal am Meer warst. Wenn der Wind tobt und die Wellen hochschlagen und das Meer sich aufbäumt und schäumt, und dann ist es schwer, dass man einander versteht. Wenn du mal auf so einer Seebrücke warst an der Ostsee und es wirklich lauter Wind und dieses Wasserrauschen so heftig ist, oder an den Rheinfällen oder an Niagarafällen oder so, oder wenn man in so einem großen Wasserfall ist, man versteht einander kaum, weil das so laut ist, so alles übertönend. Und das ist die Stimme Jesu. Das ist auch hier wieder als die Stimme Gottes zu identifizieren. Ich habe hier eine Schriftstelle, mal sehen, ob das was bringt. Hesekiel 43. Wir sind halt sehr viel in Hesekiel. Hesekiel 43, Vers 2. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel von Osten her, und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Halleluja. Die Stimme Gottes ist wie das Rauschen großer Wasser. Er hört sich an wie großes Meeresrauschen. Alles muss auf ihn hören. Seine Stimme übertönt jede Stimme. Sein Befehl gilt über jeden Befehl. Und niemand kann sich, das ist genau dasselbe wie mit den Füßen, niemand kann sich ihm entgegenstellen und sagen, nein, in Jesu Namen binde ich Jesus. Funktioniert ja nicht. Okay. 10. Wir machen heute den Punkt 2 auf jeden Fall noch zu Ende, damit wir dann nächste Woche weiterkommen. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert hervor. Diese gewaltige Stimme, die wie das Rauschen vieler Wasser ist, die nicht zu überhören ist, ja, die man nicht leiser stellen kann, diese Stimme spricht das Wort Gottes. Diese Stimme, die Stimme Jesu, verkündet und ruft das Wort Gottes aus. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Und es ist durchdringend, ach, das liebe ich, Halleluja. Das ist doch mein Gebet, bevor du in den Gottesdienst gehst und du weißt, der Prediger setzt an, macht sich auf den Weg zur Kanzel. Dann bete doch einfach mal, Jesus, durchdringe mich heute. Lass es mir durchs Herz gehen. Scheide in mir, was Seele und Geist, wo das vermischt ist und wo ich nicht erkennen kann, was der Unterschied ist, was der klare Wille Gottes ist. Komm und schneide in mir. Er verkündet das Wort Gottes. Er proklamiert, er verkündigt, er predigt, er ruft aus, das, was die Gedanken Gottes sind. Sein Name selber ist ja das Wort Gottes. Da war in Ewigkeit Wort Gottes und wird in Ewigkeit Wort Gottes sein. Und deshalb kommt aus seinem Mund auch, Überraschung, Wort Gottes. Wir wissen, dass in Epheser 6, Vers 17 steht es auch nochmal, dass das Schwert des Geistes das Wort Gottes ist. So, wenn du irgendwas mit dem Heiligen Geist ausrichten willst gegen die Finsternis, dann ist es so wichtig, dass du dieses Buch kennst, es liebst, es liest, es studierst, es auswendig lernst, es singst, es summst, es was auch immer, nuschelst, wie du willst. Wend es an. Lass es nicht fern sein von deinem Mund, sagt die Schrift.
Verstehst du das so, dass wenn von dem Wort Gottes geredet ist, weil hier ist ja jetzt nicht so direkt die Rede davon, aber so, wie du es jetzt gerade erklärst hast, dass das Wort Gottes immer die Bibel meint, oder dass es auch, wenn Gott zu uns redet durch seinen Geist, irgendwie, dass das auch Worte Gottes sind, oder?
Also im Neuen Testament wird das ganz klar unterschieden. Mhm. Wenn sieht man das auch im Kontext meistens. Also prophetische Rede wird nicht Wort Gottes genannt. Das ist dann Weissagung oder Prophetie oder Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, aber nicht das Wort Gottes in dem Sinne. Und wenn ich würde Hebräer 4, Vers 12, wenn wir bei dem jetzt bleiben, ich würde das, wenn ich, also meine allererste Deutung ist nicht, dass hier die Bibel gemeint ist. Das ist erst meine zweite. Meine erste ist, das ist Jesus. Und das widerspricht sich aber auch nicht, weil du fragst jetzt ja, wer ist es denn jetzt? Und ist es jetzt Jesus oder ist es jetzt die Bibel? Die Bibel, warte mal, die Bibel ist nicht Jesus. Aber das Wort ist Jesus. So, das Wort Gottes, dass diese Gedanken, die in der Bibel festgehalten sind, wie soll ich das erklären? Jesus ist das Wort Gottes. Betet einfach mal drüber. Die Bibel ist nur ein Buch mit Buchstaben. Es ist nicht die Bibel, die wir anbeten, sonst können wir die hier auf dem Altar legen, den wir nicht haben, und niederfallen und die Bibel ist nur ein Fenster, durch das ich hindurch gucke und den lebendigen Gott anschaue. Das dürfen wir niemals nie verwechseln. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr forscht in den Schriften, und darüber predige ich auch am Sonntag. Ich bin vermischt mit meiner Predigtvorbereitung. Ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen, in den Schriften, ewiges Leben zu haben. Obwohl die Schriften es sind, die von mir zeugen, aber ihr kommt nicht zu mir. So, ihre Vergötterung der Schrift, weil sie dachten, in der Schrift haben sie ewiges Leben, hat dazu geführt, dass sie das ewige Leben nicht finden. So, die Bibel bringt uns nicht ewiges Leben. Halleluja. So, ja, okay, aber das führt jetzt zu weit. Ich will damit fertig werden hier. Schon 58. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Auch das zeugt von der Gottheit Christus, von Christus. Jakobus 1, Vers 17 heißt es, dass in Gott kein wechselnder Schatten ist, weil Gott selbst Licht ist. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er strahlt, weil er selbst, ja, in ihm brennt ja das Feuer, er ist die Lichtquelle, die geistliche Lichtquelle für das Universum. Und ich habe das so genossen und war so berührt, als Julia vor ein paar Wochen in Gottesdienst vorgekommen ist und dass eben diesen Vers aus der Offenbarung genommen hat, dass im neuen Jerusalem Sonne und Mond auf dem Müllhaufen liegen. Denn das Lamm selbst wird die Lampe sein. Das Lamm selbst, von Jesus selbst geht dieses ewige Licht aus. Und deshalb strahlt sein Angesicht wie die Sonne in ihrer Kraft. Vielleicht fragst du, wenn die so doll gestrahlt hat, diese Erscheinung Jesu, warum konnte der Johannes sie dann noch angucken und noch erkennen, dass in dieser Sonne noch Feueraugen sind? Keine Ahnung. Sein Angesicht strahlt und leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Er selbst ist das Licht Gottes. Licht selbst ist eine andere Beschreibung von Gott. So, Halleluja. Und Matthäus 17, Vers 2, ist diese wunderbare Begebenheit, als Jesus kurz für Petrus, Johannes und Jakobus durchscheinen lässt, wie er eigentlich aussieht. Und dann heißt es, seine Kleider wurden weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann, kein Färber auf der Erde weiß machen kann, und er strahlte wie die Sonne. Halleluja. Jesus ist das Licht, in die Welt gekommen, um den Sündern zu leuchten. Ja, wir sind ja schon soweit. Ach ja, das hatte ich mir in Klammern hier hingeschrieben. Dazu kommen wir später. Dass die Sterne in seiner Hand sind. Weil das erklärte dann im letzten Vers des Kapitels, also im Vers 20, erklärt das Johannes nochmal gesondert. Und das nehme ich dann, um einzuleiten auf die Briefe, die Jesus an die sieben Gemeinden schreibt, wo ich hoffe, dass ich das hinkriege, jeden Brief einer Einheit zu machen, was eine Herausforderung wird. So, das wären dann sieben Einheiten. 7 mal 2, 14 Wochen. 3,5 Monate. So. Genau, lass uns noch zusammen beten. Vater, wir wollen wie Zinzendorf sagen, lass uns deine Feueraugen sehen und lass ihr Strahlen uns ganz durchgehen. Dass sie uns ganz durchleuchten, dass sie ganz uns durchdringen, dass wir gläsern sind vor ihm. Und dass da kein Raum von Finsternis mehr in uns ist. Dass da kein Fleckchen mehr von Sünde in uns zu finden ist, sondern dass wir brennen, wie er brennt. Mach uns zu solchen Brennenden, wie die Seraphim, die vor dem Angesicht, vor dem Thron Gottes stehen. Diese Seraphim, und dieses hebräische Wort bedeutet die Brennenden. Über und über mit Augen bedeckt. Herr, hilf, dass wir die Gnade bekommen, auch wenn wir ihn anschauen, wenn auch nur mit zwei Paar Augen oder nur mit den Herzensaugen, dass auch wir brennen, dass auch wir in Brand gesetzt werden für die Schönheit, für die Herrlichkeit, für die Liebe, für die Barmherzigkeit, für die Treue, für die Größe unseres Gottes, unseres Retters, Jesus Christus. Und wenn wir ihn sehen, sehen wir den Vater. Halleluja. O wunderbarer Gott. Wunderbarer Gott, begegne uns. Wir wollen uns aufmachen, wollen dich suchen, wollen nicht denken, dass wir dich gefunden haben. Wir wollen ewig die Anklopfenden, die Bittenden, die Suchenden sein. Und wenn wir das sind, werden wir auch ewig die sein, denen geöffnet wird, die sein, die bekommen und die sein, die finden. Damit wollen wir auch nie fertig werden. Dich zu erkennen in deiner Schönheit, in deiner Heiligkeit, in all dem, was dich ausmacht, was deinen Charakter ausmacht. Oh, Halleluja. Halleluja. Jesus, rühr uns an. Lass uns brennen mit Liebe für dich. Tauf uns mit diesem Liebesfeuer, denn du hast gesagt, du bist gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie sehr wünschte ich, hast du gesagt, dass es schon brennen würde. Halleluja. Lass es uns sehen, diese Feuerflammen. Lass uns dein Angesicht sehen, dass es strahlt. Lass uns die Füße sehen. Lass uns deine Stimme hören und dich mehr und mehr lieben. In Jesu Namen. So, in 2 Wochen machen wir dann weiter mit Tod. Reaktion auf die Offenbarung Christi.